Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Markus im 10. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Es ist zugleich der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen 20. Sonntag nach Trinitatis. Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Im Jahr 2009, da war ich gerade im Vikariat, also in der praktischen Ausbildung, wenn man Pfarrer werden möchte. Und in dieser Zeit standen dann so die ersten Trauungen an. Man hat sich so ein bisschen mit beschäftigt, was ist Trauung? Wie ist das theologisch einzuordnen? Und man hat es auch einfach mal gegoogelt. Und 2009, da tauchte eine Nachricht auf von einem großen Fest damals in Paris. Da waren 50 Paare und die erklärten in einer feierlichen Zeremonie vor einem Bürgermeister, von einem Bürgermeister arrangiert, in dieser Zeremonie erklärten sie, dass sie nicht heiraten wollten. Und dabei haben sie sich wohl auf ein Lied eines französischen Liedermachers bezogen, der die Ehe als schleichendes Ende der Liebe darstellt. Da hat er gedichtet: Ich habe die Ehe nicht, um deine Hand anzuhalten, lass uns unseren Namen nicht auf eine Urkunde schreiben, so heißt es dort. Und so haben diese 50 Paare im Jahr 2009 ihre Liebe zueinander in einer Nicht-Hochzeit erklärt. erschreckend fand ich, weitere 150 haben auf einer Warteliste gestanden, die gar nicht in diese Zeremonie mit aufgenommen werden konnten, weil es zu viele waren. Und eigentlich, es ist ja vollkommen paradox, was die da veranstaltet haben in dieser Zeremonie. Da benutzen sie eine feierliche Zeremonie, indem sie der Ehe entsagen, um sich damit ihrer Liebe im gemeinsamen Leben miteinander zu versichern. Sinn macht das alles ganz offenkundig nur dadurch, dass diese Paare dort irgendwie so ein bestimmtes Klischee oder Schreckensbild von der Ehe in ihrem Kopf haben. Und dass sie dann versuchen, ja dieses gemeinsame Leben, das Leben miteinander, dass sie versuchen, das irgendwie gerade nicht als Ehe zu verstehen. Die wenigsten Paare, die ohne Trauschein zusammenleben, die fahren zur Bestätigung ihres Zusammenlebens nach Paris, klar. Aber der Gedanke, der sie dazu veranlassen könnte, auf die Eheschließung zu verzichten, das mögen ganz ähnliche Gedanken sein, die heute bei ganz vielen Menschen vorzufinden sind und auch Gedanken, die man im Kreis von christlichen Gemeinden heute findet, die dort verbreitet sind. Da heißt dann so etwa, wozu denn Ehe? Verstehen uns doch auch so ganz gut. Liebe Schwestern und Brüder, nun lebt ihr hier in einem evangeliumsgemäßen freiwilligen Verzicht auf die Ehe um des Himmelreichs willen. Und ich würde jetzt mal vermuten, die Zahl unter uns hier von Menschen, die in einer Nicht-Ehe leben, wie die Paare dort in Paris, die wird auch nicht hoch sein. Aber ich bin ganz sicher, auch in unserem Alltag, da haben wir mit Menschen zu tun, die einfach ohne Trauschein zusammenleben. Und wir mögen uns vielleicht natürlich auch fragen, was wir als Christen dazu denken und sagen sollen. Und ich glaube, die Worte des heutigen Sonntag-Evangeliums, des heutigen Predigttextes, die können uns dabei eine ganz wertvolle Hilfe sein. Und dazu können sie auch eine Hilfe für diejenigen sein, die schon verheiratet sind und die dann neu erkennen können, was für eine gute Gabe und Ordnung Gottes in der Ehe sich niederschlägt für das Leben. Und vielleicht auch eine Hilfe für manche, die noch nicht verheiratet sind, dass Christus ihnen den Mut macht, diesen Weg in die Ehe ganz fröhlich und ganz bewusst zu gehen. Ich denke, Christus, der will diesen 50 Paaren im Jahr 2009 in Paris, die nicht geheiratet haben, und er will auch allen anderen, die ohne Trauschein zusammenleben, Folgendes in seinem Wort heute Morgen sagen. Das Erste, ihr könnt der Schöpfungsordnung Gottes nicht entkommen. Das Zweite, ihr könnt euren harten Herzen nicht entkommen. Und das Dritte, ihr könnt eurer Verantwortung für eure Kinder nicht entkommen. Ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. Ihr könnt der Schöpfungsordnung Gottes nicht entkommen. Weil in einer Hinsicht, da möchte ich als Christ den Paaren da in Paris auch Recht geben. Das Entscheidende, was die lebenslängliche Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau begründet, das ist nicht die Unterschrift, die man auf irgendeinen Vertrag bei irgendeinem Verwaltungsstandesbeamten des Staates draufsetzt. Die Pflicht für Brautpaare im Standesamt zur Vertragsunterzeichnung zu erscheinen, die ist in Deutschland auch noch gar nicht so alt. 140 Jahre ist sie jetzt alt. Vorher, da war es möglich, sich auch ohne so eine standesamtliche Trauung ganz direkt in der Kirche trauen zu lassen. Und ich bin ehrlich, gerade nachdem der Staat vor einigen Jahren die sogenannte Ehe für alle ermöglicht eingeführt hat, da hat er sich ohnehin so weit von der christlich-biblischen Ehe losgesagt. Und ich denke, biblische Gemeinden, gläubige Gemeinden, die sollten jetzt auch die Überlegung anstellen, ob sie auch Paare trauen, ohne dass die davor beim Standesamt waren und dort einen Vertrag geschlossen haben. Sollten sich überlegen, ob sie jetzt nicht auch Paare ganz direkt vor dem Altar Gottes und unter seinem Wort trauen. Und auch, man beruft sich in der evangelischen Kirche immer auf so eine Aussage von Martin Luther, wo er gesagt hat, die Ehe sei ein weltlich Ding. Mal ganz ehrlich, in Anbetracht der heutigen Lesung des Evangeliums sollten wir uns trauen, diese Aussage von Luther auch mal kritisch zu hinterfragen und zu überwinden. Und ich bin sehr froh, dass nicht alles, was Luther gesagt hat, für uns einen Bekenntnisstand haben muss. Doch gerade die Paare da in Paris, die wollten ja weder standesamtlich noch kirchlich heiraten, meinten oder haben allen Ernstes gemeint, eine Existenzform außerhalb der Ehe gefunden zu haben, die ihre Liebe in besonderer Weise schützt und bewahrt. Und letztlich ist das natürlich sehr kurzsichtig gedacht. Wenn sie sich auch noch frei und alternativ vorkommen mögen, in ihrem Verhalten, das sie da zeigen, da sprechen sie doch der Schöpfungsordnung Gottes zu, auch wenn sie Gott vielleicht gar nicht dabei haben wollen. Weil Gott, der hat es in seiner Schöpfung biologisch so angelegt, dass es zwei Geschlechter gibt. Lasst euch das mit diesem dritten Geschlecht nicht einreden. Das will der Feind uns immer mehr einreden mit dieser Diversität noch neben den beiden Geschlechtern. Gott hat es biologisch in der Schöpfung so angelegt, dass es Männer und Frauen gibt. Dass die unterschiedlich sind und nicht einfach bloß gesellschaftlich geprägte Ausformungen von einem männlich-weiblichen Mischwesen, wie das heute zunehmend so als Ideologie verkündigt wird, wie man es gern den Kindern irgendwie schon eintrichtern möchte und wie es als Irrlehre immer mehr auch in die Kirche Einzug nimmt. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und er hat das so eingerichtet, dass die beiden Geschlechter einander anziehen. Dass ganz konkret ein Mann und eine Frau darauf aus sind, ihr Leben gemeinsam miteinander zu verbringen, eins zu werden mit Leib und Seele und darin die Schöpfungsordnung Gottes zu erfüllen. Genau diese Ordnung Gottes, die hat er in seine Schöpfung eingepflanzt. Und der folgen nicht nur die Brautpaare, die sich in Kirchen trauen lassen, sondern dieser Ordnung folgen unbewusst auch die 50 Paare in Paris, die meinen, mit dieser Ordnung, mit ihrer Zeremonie, diese Ordnung zu schützen. Ich meine, sie mögen jetzt ihr Zusammenleben nicht Ehe nennen, aber nach dem, was Jesus hier im Evangelium beschreibt, ist es dennoch eine Ehe, wenn ein Mann Vater und Mutter verlässt, an seiner Frau hängt, mit ihr ein Fleisch wird. Da zitiert Jesus die Tora, das Alte Testament. Von Anfang an steht das schon so fest und war das so angelegt. Wer also mit seinem Partner zusammenlebt, zusammenzieht, der praktiziert das, was Jesus hier als Ehe beschreibt. Die Frage ist ja dann nur, warum diejenigen, die faktisch als Eheleute zusammenleben, zugleich darauf verzichten, für ihr Zusammenleben den Segen Gottes zu empfangen und sich in diesem Zusammenleben von Gott auch zusammenschließen zu lassen. Wenn jemand nicht an Gott glaubt, wenn jemand der Segen Gottes egal ist, dann mag das verständlich sein. Weil ganz ehrlich, eine Hochzeit in der Kirche, das ist mehr als eine bloße feierliche Show in Weiß. Ich könnte manchmal verzweifeln. Ich finde, Hochzeiten sind so schwierige Amtshandlungen, die man als Pfarrer spendet, weil man jeder denkt, seine individuellen Wünsche so einbringen zu müssen. Am Ende ist der Fotograf noch da, der einen in den Talar reinkrabbelt. Ich habe schon erlebt, wie Brautpaare einem auf der Kanzel stehenden Fotograf während der Segnung Anweisungen gegeben haben, was er filmen soll. Eine Ehe in der Kirche ist mehr als eine feierliche Show in Weiß. Wer aber Gott und wer seinen heiligen Willen ernst nimmt, der soll sich tatsächlich fragen, warum er denkt, ohne diesen Segen auszukommen und warum er ohne diesen Segen auskommen möchte. Wenn der Grund derjenige ist, dass man sich irgendwie noch so ein Hintertürchen auflassen möchte, um sich doch jemand anders zu suchen, falls es nicht klappt, dann muss man ganz direkt einwenden. Dieses Hintertürchen hast du dir selbst schon zugeschlossen, weil eine Ehe auf Probe ist in Gottes Schöpfungsordnung genauso wenig vorgesehen wie eine Ehe für alle. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Ihr könnt euren harten Herzen nicht entkommen. Dass diese 50 Paare in Paris was dafür tun wollten, ihre Liebe auf Dauer zu erhalten, ist ja eigentlich was Positives. Aber sie machen sich zugleich auch etwas vor. Nicht nur, dass sie übersehen, dass sie der Schöpfungsordnung Gottes nicht entkommen können, nicht so frei sind, wie sie sich das vielleicht einbilden, sondern sie machen sich auch darin etwas vor, dass sie das menschliche Herz, dass sie das vollkommen falsch einschätzen. Weil wir als Menschen, wir sind eben nicht von Natur aus edel. Wir sind nicht hilfreich, nicht gut. Auch wenn die Liebe, die wir vielleicht zum anderen Menschen empfinden, uns vielleicht zu mancher erstaunlicher Tat verleiten mag, ändert das nichts daran, dass auch dann noch das alte Herz in uns bleibt. Dass der alte Mensch, dass der alte Adam, dass die alte Eva, dass der noch ganz tief in uns steckt. Der immer wieder nur um sich selber kreisen möchte. Und auch Gottes gute Ordnung der Ehe, die ist und die bleibt von der Sünde der Menschen bedroht. Von der Sünde derer, die in dieser Ehe leben und auch von der Sünde von denen, die in diese Ehe versuchen einzubrechen. Und genau das schildert uns das Sonntagsevangelium, der Predigttext, sehr eindrücklich. Es gab damals zur Zeit Jesu im Judentum die heiße Diskussion unter Schriftgelehrten, was für Gründe es denn gibt, die einen Mann dazu berechtigen, seine Frau loswerden zu können. Und da gab es wirklich Überlegungen, reicht es vielleicht, dass sie mal das Essen hat anbrennen lassen? Das haben einige Rechtsgelehrte behauptet. Oder muss vielleicht noch mehr vorfallen, damit ein Mann das Recht hat, seine Frau in die Wüste zu schicken? Ich meine, das ist eine absurde Diskussion, entwürdigend für die Frau, sich darüber Gedanken zu machen, wie man es anstellt, seine Ehefrau unter dem Schein des Rechtes jetzt einfach mal so auswechseln zu können. Und das entlarvt Jesus hier. Dieses harte Denken des Herzens, das entlarvt er hier im Predigttext. Aber genauso ist der Mensch. Das zeigt uns die Heilige Schrift doch immer wieder. Wenn es darauf ankommt, dann denkt er erst einmal an sich. Und er ist ein in sich gefangener Egoist. Das ist er ganz oft. Der ist einer, der Gott nicht Herr über sein Leben sein lassen kann und einer, der Gott auch ganz oft nicht Herr über die Ehe sein lassen will. Und weil es so um den Menschen steht, darum gibt es in dieser Welt auch Einrichtungen, die die Ehe schützen sollen. Darum gibt es eine öffentliche Eheschließung, die allen Menschen, die es wissen oder auch nicht wissen wollen, denen es deutlich macht, der Mann und die Frau, die sind jetzt vergeben, Finger weg, die sind nicht mehr zu haben. Darum gibt es eine öffentliche Eheschließung, um Eheleute vor der Willkür des Partners zu schützen, dass er den anderen oder die andere eben nicht einfach mal so sitzen lassen kann, als ob das Zusammenleben vorher jetzt keine Rolle mehr spielen würde. Darum gibt es eine öffentliche Eheschließung, die beiden Partnern eine Hilfe sein kann, beieinander zu bleiben. Und das gilt ganz besonders für die kirchliche Trauung, durch die zwei Christen ihre Ehe begründen lassen. Weil eine christliche Ehe ist kein Vertrag. Eine christliche Ehe ist eine Stiftung Gottes ohne Laufzeitbegrenzung und ohne Kündigungsrecht. Ich wage es mal so zu sagen, sie ist ein von Gott eingesetztes Sakrament. Weil ein Vertrag, den kann ich jederzeit kündigen. Wenn Gott zwei Menschen in der Ehe zusammenschließt, dann müsste er selbst diese Verbindung wieder lösen, damit sie nicht mehr besteht. Und dafür hat Gott keine Anweisung hinterlassen, wie wir das anstellen könnten und sollten. Und damit sind wir schon bei diesem Thema der Scheidung. Ein Thema, das so viele Menschen, auch in christlichen Gemeinden, so direkt betrifft. Und auch oft ganz schmerzlich bewegt. Aber man muss es sagen, Scheidung soll nach Gottes Willen nicht sein. So macht es Jesus im Predigttext deutlich und widerspricht damit der damaligen jüdischen Praxis, die sich durchaus auf Gesetzesbestimmungen im Alten Testament berufen konnte. Scheidung ist nichts Normales, was ich einfach mal machen kann, wenn der Ehepartner mir nicht mehr passt. Scheidung soll nach Gottes Willen nicht sein, aber sie findet statt. Findet statt in einer Welt, in der so vieles geschieht, was nicht dem Willen Gottes entspricht. In der so viel Herzenshärtigkeit herrscht. Scheidung soll nach Gottes Willen nicht sein. Aber dass ein Mann seine Frau schlägt, dass er sie terrorisiert, das soll nach Gottes Willen auch nicht sein. Dass ein Ehepartner den anderen betrügt, fremdgeht, ihm die Liebe entzieht, das soll nach Gottes Willen auch nicht sein. Dass ein Ehepartner von Alkohol oder anderen Drogen abhängig ist und damit die ganze Ehe kaputt macht, das soll nach Gottes Willen auch nicht sein. Dass Kinder darunter leiden, dass sich ihre Eltern dauernd streiten, das soll nach Gottes Willen auch nicht sein. Und darum gibt es Situationen, in denen man abwägen muss, was nun das kleinere Übel ist. In denen zumindest eine räumliche Trennung vielleicht auch erstmal angebracht sein kann. Und diesem Problem mit der Scheidung, dem können auch die nicht entkommen, die ganz auf eine Eheschließung verzichten und einfach so zusammenleben. Ihr Herz ist dadurch nicht weniger verhärtet als das Herz von verheirateten Paaren. Und wenn sie sich trennen, dann ist das nicht weniger schmerzhaft, als wenn sie vorher beim Standesamt waren. Dann gilt das vor Gott nicht weniger als Scheidung, als eine Scheidung vor Gericht. Wir leben nicht mehr im Paradies. Wir leben jenseits von Eden. Ganz egal, ob mit oder ohne Trauschein. Ich komme zum dritten Punkt. Ihr könnt eurer Verantwortung für eure Kinder nicht entkommen. Hier am Schluss des Evangeliums an dem Sonntag ist jetzt noch von den Kindern die Rede. Und das ist auch kein Zufall, dass der Evangelist Markus den Worten Jesu über Ehe und Ehescheidung gleich die Geschichte über die Segnung der Kinder anfügt. Denn die Ehe, wie sie von Gott in seiner Schöpfung gewollt und eingerichtet ist, ist auf Kinder ausgerichtet. Es gibt sicher Ehepaare, die wünschen sich sehnlich Kinder, denen werden keine Kinder geschenkt. Aber dass Ehepaare von sich aus auf Kindern verzichten, weil sie das Ausleben ihrer trauten Zweisamkeit stören könnte, das entspricht dem Schöpfungswillen Gottes. Die Bibel sagt, Kinder sind eine Gabe Gottes. Sind eine Gabe Gottes, die eine Ehe reich machen. Gott freut sich über Kinder. Sie liegen ihm am Herzen. Und eben auch darum möchte er, dass die Kinder in einer verlässlichen Umgebung von der Familie aufwachsen. Möchte auch darum nicht, dass Eltern ihre Beziehung nur so als unverbindliches Experiment verstehen. Eine Verantwortung haben Eltern für ihre Kinder. Nicht nur sie ordentlich zu erziehen, sondern sie zu ihm, zu Jesus zu bringen. Ich finde das im Schma Israel so schön, wo es heißt, lass das deine Kinder gleich auswendig lernen. Das sollst du ihnen vorsagen, das sollst du ihnen vorleben, dass da der eine Gott ist. Dass da der eine Gott ist, der als Jesus Christus zu uns gekommen ist. Das ist eine Verantwortung für Eltern, für ihre Kinder, das vorzuleben, zum Glauben einzuladen. Eine Verantwortung haben christliche Eltern für ihre Kinder, dass sie diesen Glauben vorleben, dass Jesus Christus in dieser Familie anwesend ist. Und umgekehrt, so macht es Jesus deutlich, können die Kinder jetzt auch für uns Erwachsene zum Vorbild werden. Weil sie lassen sich einfach beschenken. Sie denken nicht nach dem Schema von Leistung und Gegenleistung. Sie können einfach kindlich vertrauen. Und genau das ist doch was, was wir von Kindern lernen können, was wir von Kindern lernen sollen, was wir in unseren Gemeinden auch von Kindern lernen dürfen. Sie zeigen uns, wie unser Verhältnis zu Gott aussehen soll und aussehen darf. Dass auch wir bereit wären, einfach kindlich zu glauben, uns einfach von Gott beschenken zu lassen, ohne dass wir denken, wir müssten ihm jetzt was bieten, um von ihm geliebt zu werden. Seine Vergebung, die will uns Gott immer wieder neu schenken, will uns immer wieder Möglichkeiten geben, neu anzufangen, wenn wir versagt haben. Das gilt für unser Leben insgesamt. Das gilt für diejenigen, die in der Ehe leben. Was einer solchen Beziehung auf Dauer Stabilität verleihen kann, das ist nicht der feierliche Heiratsverzicht, sondern das gemeinsame Leben aus dem Glauben. Das Leben in der Gemeinschaft aus dem Glauben. Der regelmäßige Empfang von Gottes Vergebung. Beichten, bekennt einander eure Sünden und natürlich der Empfang des heiligen Abendmahls. Das hilft, um beieinander zu bleiben. Das hilft, um nicht bloß die Probleme zu sehen. Das hilft, dass wir Gott immer mehr in unserem Leben erkennen, dass wir seine Liebe als kostbares Geschenk annehmen und dass wir diese Liebe auf uns wirken lassen. Dass sie uns verwandelt. Gott hat's gut gemeint mit uns. Und er meint's noch viel besser mit uns, wenn er in uns immer wieder ein neues Herz schaffen darf. nicht dieses hartherzige Herz, nicht um eures Herzens Härte willen, wie Jesus sagt, sondern schaff in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wenn wir uns immer wieder dieses neue Herz schenken lassen, wenn wir auf sein Wort hören, durch seine Vergebung im heiligen Mahl, machen wir es wie die Kinder. Freuen wir uns einfach über die Geschenke, die Gott uns im Leben macht. Und richten wir unser Leben auf das eigentliche Ziel aus. Ganz gleich, ob wir verheiratet sind, ob wir nicht verheiratet sind. Lass uns das Ziel vor Augen haben, dass wir ankommen in Gottes Reich. Weil da hat er uns ein großes Hochzeitsmahl versprochen. Ein Hochzeitsmahl, das Mahl des Lammes, das kein Ende haben wird. Lasst uns darauf ausrichten und das immer vor Augen haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre uns zu Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.